dass Gott die Macht hat, ihm das ewige Leben zu geben. Daran glaubte schon Jesaja im Alten Testament. Und in Jesaja 12, Vers 3 sagt er, ihr werdet mit Freudenwasser schöpfen aus den Heilsbrunnen. Und das ist eine Prophezeiung auf Jesus, der eigentliche Heilsbrunnen ist. Jesus sagt von sich in Johannes 4, Vers 14, dass er die Quelle des Lebens ist. Jesaja war noch so weit weg von der Erfüllung dieser Prophezeiung und dennoch hat er daran geglaubt. Glauben heißt Vertrauen. Vertrauen darauf, dass Gott immer alle seine Prophezeiungen in Erfüllung gehen lässt. Und deshalb konnte Jesaja trotz aller Anfechtungen ein Loblied zur Ehre Gottes singen. Trotz aller Anfechtungen, also obwohl er selber als Prophet immer so in diesen Anfechtungen drinne stand, konnte er dennoch Gott zur Ehre dieses Loblied singen. Vers 5 steht dann dieser Aufruf: Lob singt dem Herrn, denn er hat sich herrlich bewiesen. Solches sei kund in allen Landen. Jesaja war ein von Gott berufener Prophet gewesen, der ein echtes, wirklich schweres Martyrium erleiden musste und höchstwahrscheinlich einen qualvollen Tod, also qualvoll umgebracht wurde. Aber er hat bis zum Schluss an sein ewiges Heil und die Erlösung geglaubt, daran festgehalten und Gott zur Ehre sogar Lieder gesungen. Ein echtes Vorbild auch für uns heute immer noch, und darum geht es auch in meiner Predigt heute, um Glauben und Vertrauen. Das Predigtthema steht in Johannes 14, Vers 1: Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Es sind Worte von Jesus, die Jesus seinen Nachfolgern damals schon und uns heute immer noch zuruft. Glauben bedeutet, auch wenn ich jetzt erschrocken bin, weiß ich, dass der allmächtige Gott alles im Griff hat. Auch wenn ich jetzt erschrocken bin, weiß ich, dass der allmächtige Gott zu seinen Zusagen steht. Hinter dem Horizont geht es immer noch weiter. Auch hinter meinem Erkenntnishorizont geht es immer noch weiter. Auch nach unserem Tod geht es immer noch weiter. Letzten Sonntag waren das hier die beiden letzten Bibelstellen, die ich am Ende meiner Predigt gezeigt habe. Aus 1. Korinther 16, dieser Aufruf, dieser Gruß der Christen, damals: Maranatha, unser Herr kommt. Haben sie sich immer wieder zugerufen, um sich gegenseitig daran zu erinnern und es nicht zu vergessen. Und in Offenbarung 22, Vers 20, es spricht, der dies bezeugt: Ja, ich komme bald, sagt Jesus. Und Johannes antwortet dann: Amen, ja, komm, Herr Jesus. Also eine Frage mal so zwischendurch an diejenigen, die diese Predigt letzten Sonntag gehört haben. Habt ihr in der vergangenen Woche voller Erwartung auch darüber nachgedacht, Jesus kommt wieder? So, auch um einfach mal euch mal selbst zu ermutigen, mal darüber nachgedacht. Letzten Sonntag die Predigt, was habe ich in der Woche daraus gemacht? Also ich habe mich selber, das hatte ich auch in der Predigt auch gesagt, daran erinnert. Und ich habe, ja genau, darum geht es doch. Auch mich selbst immer wieder daran erinnern. Oder habt ihr es mal gewagt, anderen Christen so zu begrüßen mit diesem Gruß, Maranatha, und zu schauen, wie sie reagieren? Es ist gut, wenn wir uns genau an diese Tatsache erinnern, denn das macht Hoffnung, wenn wir Christen uns gegenseitig daran erinnern, dass Jesus eines Tages als Sieger zurückkommt zu uns Menschen, um uns, die wir ihm nachfolgen, da mitzunehmen in seine ewige Herrlichkeit. Glauben und hoffen und nicht erschrecken lassen, sondern gegenseitig ermutigen. Haben wir auch von diesen Ermutigungen gehört bei den Zeugnissen. Auch für jemanden zu beten ist eine Ermutigung. Und auch darum geht es in dem Predigttext heute in Johannes 14, 1 bis 6. Ich lese mal diesen Text aus Johannes 14, ab Vers 1. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen, also das sind ja jetzt Worte, die Jesus sagt, ja? In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. Spricht zu ihm Thomas, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich möchte noch einmal kurz beten. Vater im Himmel, wir möchten dich jetzt bitten, dass du durch die Kraft deines Wortes und durch die Kraft deines Geistes zu uns sprichst, was das für uns bedeutet und was diese Worte in unserem Leben bewirken und verändern wollen. Amen. Jesus sagt, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Diesen Vers hat Jesus damals seinen Jüngern mit auf den Weg gegeben. Ich denke, dass Jesus damit mindestens zwei ganz wichtige Dinge erreichen wollte. Zum einen wollte Jesus seine Jünger darauf vorbereiten, auf das wirklich Schreckliche, was jetzt in naher Zukunft geschehen wird. Und zum anderen wollte Jesus seinen Jüngern zeigen, wie sie es verhindern können, dass sie an diesen Herausforderungen nicht zerbrechen. Also, wie konnten die Jünger Jesu siegreich durch ihr Leben gehen? Mit Glauben und Vertrauen. Oftmals stehen auch wir heute vor Situationen, die uns wirklich Angst machen. Und je mehr wir dann darüber nachdenken, umso ängstlicher werden wir dann. Das Coronavirus ist zurzeit so ein weltweites Problem. Es gefährdet unsere Gesundheit. Es gefährdet unser Leben. Es gefährdet finanzielle Existenzen und so weiter. Aber mal davon abgesehen, es gibt auch ohne diesem Virus echte Probleme, oftmals auch im zwischenmenschlichen Bereich. Eheprobleme. Es gibt Konflikte zwischen Ehepartnern, auch in christlichen Ehen. Und die hindern oftmals diese Ehepartner daran, Ehe so zu leben, wie es Gott für sie gedacht hat. Oder Familienprobleme. Es gibt Konflikte zwischen Eltern und Kindern, auch in christlichen Familien, die auch dazu beitragen, dass sie Familien niemals so leben können, wie Gott es für sie vorgesehen hat. Nur mal um zwei Beispiele zu nennen, was aber für viele Menschen ein echtes Problem ist. Auch Jesus wurde ständig angegriffen und deshalb wusste Jesus auch, wovon er redet, weil auch er ständig und immer wieder, ich habe jetzt ja gerade wieder die Evangelien durchgelesen und auch mal darauf geachtet, Jesus wurde im Grunde genommen permanent mit Angriffen überschüttet. Manchmal ist Jesus diesen Menschen einfach ausgewichen, weil ihre Herzen so hart waren, dass er merkt, es macht im Moment keinen Sinn, mit diesen Menschen zu reden. Sie wollen einfach nicht. Manchmal ist Jesus aber auch Konfrontationskurs gegangen. Und dann war es ihm egal wo, auch in den Gottesdiensten. Jesus wusste also, wovon er sprach, wenn er sagt, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Und deshalb ruft Jesus das auch uns heute immer noch zu. Auch dein Herz erschrecke nicht. Glaube an Gott und glaube an mich, sagt Jesus. Also Jesus fordert dich auf, schenke mir dein Vertrauen. Es ist auch immer wieder wirklich sehr entscheidend, in welche Situation hinein Jesus seine Worte sagte, die er sagte. Und das wollen wir uns jetzt mal etwas genauer anschauen. Jesus verbringt den letzten Abend mit seinen Jüngern. Wir gehen davon aus, dass Jesus circa 12 Stunden später gekreuzigt wird. Weiterhin müssen wir davon ausgehen, dass Judas zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in diesem Kreis der Jünger mit Jesus ist. Denn im Kapitel vorher lesen wir, dass Judas in die Nacht hineinging. Aber nicht, um irgendwelche Besorgungen zu machen, wie das die anderen Jünger zu diesem Zeitpunkt noch dachten, sondern Jesus ging sondern Jesus ging zu den Feinden Jesu, um mit ihnen zu beraten, wie er Jesus an sie ausliefern konnte, ohne dass es einen Aufruhr im Volk gibt. Zu Judas sagte Jesus, als er noch dabei war, in Johannes 13, Vers 27, sagt Jesus zu Judas, also als er noch in diesem Kreis war: Was du tust, das tue bald. Was du tust, das tue bald. Und somit schickt Jesus den Judas im Grunde genommen weg. Was können wir hier von Jesus lernen? Jesus hatte auch dem Judas dieselbe Chance gegeben wie den anderen 11 Jüngern. Judas hat 3 Jahre lang mit Jesus jeden Tag verbringen dürfen. Er hat dieselben Predigten gehört. Er hat dieselben Vollmachten bekommen wie die anderen Jünger, zum Beispiel auch um Kranke gesund zu machen. Aber dennoch ist sein Herz hart geblieben. Er wollte das einfach nicht wahrhaben, dass Jesus so ganz anders ist, wie er meinte, dass Jesus sein sollte. Und dann kam dieser Moment, in dem Jesus zu ihm sagt: Dann geh halt und tue das, was du dir vorgenommen hast. Das ist Jesus bestimmt nicht leicht gefallen. Also wir müssen uns mal vorstellen, wir Menschen können ja andere Menschen nicht verändern. Das ist für uns unmöglich. Nur wenn wir uns selber das vornehmen, können wir uns verändern. Jesus hätte ihn ja dazu zwingen können, aber Jesus tat es nicht. Er hat dann stattdessen im Grunde genommen zu ihm gesagt: Dann tu halt, was du dir vorgenommen hast. Das ist Jesus bestimmt nicht leicht gefallen, aber Jesus lässt uns Menschen die freie Wahl. Was wir hier von Jesus lernen können, ist, wir sollen wirklich aufrichtig und ehrlich allen Menschen dieselbe Chance geben, um uns, ja, aber wenn sie dann wirklich nichts mit uns zu tun haben wollen, dann können wir sie nicht verändern. Das geht einfach nicht, auch wenn das schwerfällt. Ich finde es dann, ja, sehr bemerkenswert, dass auch Judas später seine Tat bereut. Er will das Bestechungsgeld zurückgeben, aber die Pharisäer wollen dieses Geld nicht mehr haben. Judas ist über das, was er getan hat, so sehr erschrocken, dass er damit nicht klarkommt und er macht seinem Leben selber ein Ende. Also so weit sollen wir es bestimmt nicht kommen lassen. Sondern wir sollen, Jesus sagt, in jede Situation hinein, im Grunde genommen hat er auch dem Judas gemeint: Sei nicht erschrocken, auch nicht über das, was du selber getan hast. Steh dazu, Vergebung ist möglich, wenn wir es einsehen. Und deshalb sagt Jesus zu allen: Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Jesus war nun mit seinen noch 11 Jüngern alleine und er wusste, was ihm selber bevorstand. Das ist dann noch einmal ein anderes Thema. Jesus wusste aber auch, was seine Jünger in naher Zukunft durchmachen müssen. Und in diese Situation hinein sagt er seinen 11 Jüngern: Euer Herz erschrecke nicht, sondern glaubt an Gott und glaubt an mich. Wenn wir uns diese Situation vor Augen führen, in der Jesus diese Worte sagte, dann bekommen diese Worte Jesu noch einmal eine, wie ich meine, ganz andere Dimension. Denn Jesus will seine Jünger auf diese ganz extrem schwere Zeit vorbereiten. Auf den Verrat von Judas. Da ist ein Verräter unter uns. Auf die Gefangennahme Jesu im Garten. Darauf, dass Petrus den Jesus verleugnet. Auf die aufgebrachte Menge, die immer lauter ruft: Kreuzige ihn. Und schließlich auf die Kreuzigung und so weiter. An all diese Situationen denkt Jesus und sagt zu ihnen: Euer Herz erschrecke trotz alledem nicht. Und trotz alledem glaubt an Gott und glaubt an mich. Denn Jesus wusste, dass die Jünger diese Ermutigung brauchen. Wir brauchen alle Ermutigung. Und Jesus ist ein Ermutiger, wenn wir uns auf seine Ermutigungen einlassen. Denn nun begann die schwerste Zeit der Jünger Jesu in ihrer Nachfolge. Ein so schreckliches Ende hätten sie für Jesus niemals wirklich gedacht. Also, dass der, der immer alles gut und richtig gemacht hat, ein so schreckliches Ende haben wird. Und Jesus wollte, dass seine Jünger nicht durch das, was sie in den nächsten Stunden erleben werden, ihren Glauben verlieren. Und deshalb sagt er zu ihnen: Haltet durch. haltet durch, lasst euch nicht durcheinander bringen, lasst euch nicht entmutigen, verliert nicht euren Glauben, schenkt mir euren Vertrauen. Also verliert nicht euren Glauben, sondern stattdessen schenkt mir euer Vertrauen. Wenn wir in dieser Aussage Jesu das Wort Glauben mit Vertrauen austauschen, ich habe das jetzt hier auch mal nochmal zum Mitlesen, damit es vielleicht nochmal deutlicher, euer Herz erstrecke nicht, vertraut Gott und vertraut Jesus. Jesus will uns Menschen etwas Wichtiges deutlich machen, was Jesus unter anderem auch in Johannes 10, Vers 30 gesagt hat. In Johannes 10, Vers 30 sagt Jesus, ich, Jesus und der Vater im Himmel sind eins, sind eine Einheit. Es gibt zwischen Gott und Jesus keinen Unterschied. Habt ihr bisher an Gott geglaubt, so sollt ihr jetzt genauso auch an mich glauben. Jesus erklärt den Jüngern, Gott der Schöpfer und sein Sohn Jesus der Erlöser sind eine nicht zu zertrennende Einheit. Heute und morgen und an jedem Tag eures Lebens. Jesus sagt zu dir, ich gehe voraus, aber ich komme wieder. Ich lese mal die Verse 2 und 3. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Fällt euch etwas auf? Also vor allem diejenigen, die letzten Sonntag hier im Gottesdienst waren. Ich zeige nochmal die beiden Bibelstellen aus 1. Korinther, Maranatha, unser Herr kommt, und Offenbarung 22, es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald, Amen, ja, komm, Herr Jesus. Ich hatte letzten Sonntag gesagt, dass es wirklich weitaus mehr Bibelstellen gibt im Neuen Testament, in den Evangelien, aber auch in der Apostelgeschichte und auch in den Briefen, weitaus mehr Bibelstellen sind, wie wir manches Mal denken, die genau davon sprechen, dass Jesus eines Tages wiederkommen wird. Und auch der Predigttext von heute Morgen, deswegen habe ich gesagt, fällt euch etwas auf, spricht genau davon. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen, wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, für euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Was sind das für hoffnungsvolle Worte, oder? Hier erzählt Jesus seinen Jüngern etwas von der Zukunft bei Gott. Niemand weiß besser über die Zukunft bei Gott Bescheid als Jesus, der von Gott gekommen ist. Jesus sagt zu den Menschen, dass im Hause Gottes viele Wohnungen sind. Jesus selber bereitet diese Wohnungen für uns vor. Hier gibt Jesus ein Bild von den Palästen, diesen mächtigen Herrscherpalästen der damaligen Zeit. Nur mit dem Unterschied, dass Jesus sagt, in diesem Herrscherpalast wohnt dann eben nicht nur der Herrscher selber, sondern alle haben da Platz, die ihm folgen. Danach haben wir doch Sehnsucht, oder? Nach dieser ewigen Gemeinschaft mit unserem Schöpfer und Erlöser. Und diese Sehnsucht, die wir Menschen haben, die auch du hast, die hat Gott selber in uns hineingelegt. Ein Vers, der schon im Alten Testament davon spricht, steht im Prediger 3, Vers 11. Da steht, Gott hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat Gott die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, also in die Herzen der Menschen gelegt. Gott hat diese Ewigkeit in die Herzen der Menschen hineingelegt. Und wir Menschen haben Sehnsucht genau danach. Und nur deshalb macht unser Leben ja letztlich auch Sinn, weil wir wissen, wir leben ewig mit unserem Schöpfer und Erlöser zusammen. Jesus sagte damals zu den Jüngern, dass er wiederkommen wird, um seine Nachfolger zu sich zu holen. Von dieser Hoffnung werden die Christen seit jeher getragen. Lebe diese Hoffnung. Lebe diese Hoffnung. Wir müssen immer über so viele Dinge des Alltags hier nachdenken, auch über das, was uns erschreckt, ja, auch über das schreckliche Verhalten anderer Menschen. Immer wieder nachdenken. Und hier fordert uns Jesus auf, lass dich nicht davon erschrecken, denke lieber über das nach, was viel größer, schöner, herrlicher und ewiger ist, diese Gemeinschaft mit Gott zu leben. Wer Christus treu nachfolgt, der wird die Ewigkeit mit ihm verbringen. Damit komme ich schon zu meinem letzten Punkt. Jesus sagt zu dir, ich bin der Weg. Ich lese nochmal die Verse 4 bis 6. Und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr, sagt er zu seinen Jüngern. Spricht Thomas zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir dann den Weg wissen? Vers 6, die Antwort von Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater durch mich. Also, Jesus sagt, wo ich hingehe, den Weg kennt ihr. Ja, Jesus hätte eigentlich davon ausgehen können, dass seine Jünger die Antwort wussten. Denn mindestens dreimal hatte er ihnen erklärt, dass er einen gewaltsamen Tod erleiden wird, aber dass er am dritten Tag wieder auferstehen wird. Dennoch konnten die Jünger diese Aussage Jesu immer noch nicht so wirklich verstehen. Vielleicht waren dann alle froh, dass der Thomas dann gefragt hat, also nochmal nachgefragt hat. Und ihre Ohren wurden dann alle auf einmal ganz groß. Wie sieht denn der Weg aus? Kannst du uns diesen Weg denn nicht noch einmal beschreiben? Also so nach dem Motto, Jesus, tut uns leid. Also irgendwie haben wir es immer noch nicht so richtig verstanden. Interessanterweise erzählt Jesus ihnen nicht noch einmal, dass er jetzt leiden und sterben und am dritten Tag auferstehen wird. Diesmal gibt Jesus eine andere Antwort. Sie antworten in Vers 6. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus ist der Weg, den wir gehen müssen, um dieses Ziel zu erreichen. Jesus sagt, dass es keinen anderen Weg gibt, zurück zum Vater im Himmel, als nur über ihn. Ihr müsst euch den Himmel nicht durch Leid oder Anstrengungen verdienen, denn ich bezahle den Preis für euch. Keine religiöse Anstrengung ist von euch nötig, ihr müsst mir lediglich folgen. Es ist gut, wenn wir treu sind, wenn wir mitarbeiten. Dazu fordert uns die Bibel an vielen Stellen auf. Aber unser ewiges Heil können wir uns nicht erarbeiten. Also wir sollen tun, was Jesus tat. Tun, was Jesus tat. Da könnten wir jetzt ja ganz viele Dinge erzählen. Tun, was Jesus tat. Was hat denn Jesus getan? Eins möchte ich jetzt mal noch hervorheben. Jesus war ein echter Beter. Jesus war ein Beter. Der war im Gespräch mit seinem Vater im Himmel. Der hat sich nicht darauf ausgeruht, ich bin ja der Sohn Gottes, jetzt muss ich mich ständig mit ihm unterhalten. Das hat er nicht gedacht. Sondern Jesus war im Gespräch mit seinem Vater im Himmel. Und da möchte ich heute noch mal die Gelegenheit ergreifen, um unsere gemeinsame Gebetsinitiative hinweisen. Olli hat es ja auch schon einmal erwähnt. 40 Tage beten und fasten für unsere Gemeinde und für die Städte und Dörfer, in denen wir leben. Genau das haben wir ja heute auch wieder gemacht. Das müssen wir uns mal bewusst sein, wenn wir Zeugnis geben, wenn wir eine Gebetsgemeinschaft haben und füreinander beten. Das ist genau das, was wir tun sollen, was Jesus ja auch als Vorbild getan hat. Auch dann geht es, wenn wir uns daran beteiligen, an diese Gebetsinitiative, da geht es um Glauben und Vertrauen. Und falls ihr es noch nicht gemacht haben solltet, dann lest euch in dem Heft doch bitte auch die Erklärungen durch. Und viele sagen, man, so ein Heft immer mit mir rumzuschleppen, ist mir zu umständlich. Das gibt es ja auch digital, also auch als PDF. Ist auch super, kann man sich so aufs Handy laden, hat man jederzeit überall immer griffbereit. Und wenn man mal ein paar Minuten hat, kann man reinschauen, worum geht es denn heute, wofür beten wir, und dann bin ich mit dabei. Dann habe ich ja auch schon am 10.01. eine Predigt zum Thema Gebet gehalten und eine weitere Predigt am 7.02. Und am 7.02. habe ich auch Erklärungen zu diesen 40 Tagen vor Ostern abgegeben. Und ich wiederhole das jetzt nochmal, weil es mir manchmal bei dem einen oder anderen so vorkommt, als wenn es noch nicht so ganz angekommen wäre. Und sie sagen, wir wünschen uns nochmal so ein paar Impulse. Impulse sind gegeben worden und gebe ich auch jetzt gerne noch einmal wieder. Auch diese Erinnerungen. Und vielleicht brauchst du auch nochmal so eine Ermutigung zum Gebet. Dann hör dir doch auch ruhig diese Predigt nochmal an. am 10.01., also sind auch auf unserer Homepage, kann man sich die nochmal anschauen, die vom 10.01. und vom 7.02. Auch da geht es ums Gebet. Und auch jetzt erinnere ich noch einmal an diese gemeinsame Gebetszeit-Initiative, 40 Tage vor Ostern, und lade dich ein, mach mit, bete mit. Es geht um die Anbetung Gottes, es geht um unsere Gebete für die Menschen, die wir kennen und auch die wir nicht kennen. Es geht um Erweckung. Und ich habe ja jetzt auch schon Rückmeldungen bekommen. Wir sind zwar gerade erst gestartet, aber ich habe jetzt schon Rückmeldungen bekommen. Und da merke ich, dass da auch wieder was in Bewegung kommt. Das ist für mich sehr ermutigend, dass Bete auf mich zukommen und sagen, denken wir auch an diese und auch an jene Personen. Und andere kommen zu mir und sagen, denken wir auch an jene welche. Und also nochmal andere, ja. Viele Beter haben viele Menschen auf dem Herzen, für die sie beten. Das ist gut so. Mach das. Und denkt nicht nur darüber nach, sondern betet für sie. Im Glauben und Vertrauen. Im Vertrauen darauf, dass Jesus der Weg und die Wahrheit und das Leben ist. Und dass niemand zum Vater kommt, außer durch ihn. Aber durch ihn kommen wir halt zum Vater. Und auf diesem Weg zu diesem wunderbaren Ziel kann es sein, dass wir uns immer mal wieder erschrecken. Und deshalb sagt Jesus auch zu uns heute immer noch diese Worte: Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Vertraut Gott und vertraut dem auferstandenen Sohn Gottes. Lasst uns dafür beten, dass wir selber immer mehr Glauben und Vertrauen haben. Lasst uns dafür beten, dass immer mehr Menschen in unseren Städten und Dörfern zu dieser wunderbaren Erkenntnis kommen, dass Gott der Schöpfer und Jesus der Erlöser ist. Johannes 7, Vers 38, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und auch heute möchte ich nochmal diese beiden Texte zum Schluss zeigen, diese Erinnerung, worum es geht, aus 1. Korinther 16, Maranatha. Unser Herr kommt, Offenbarung 22. Es spricht, der dies bezeugt.